Herzlich willkommen zu Popkultur auf der Couch. Ich bin Bea.
Und ich bin Tine.
Und wir sind beide psychologische Psychotherapeutinnen und schauen uns popkulturelle Phänomene an. Und im Moment oder zuletzt haben wir uns mit Hunger Games befasst, aber jetzt weiß ich gar nicht, ob wir da heute weitermachen, weil heute hat Tine eine Folge vorbereitet für uns.
Genau. Es ist so ein bisschen so ein kleines Crossover. Vielleicht nicht unbedingt Weltliteratur, aber Literatur auf der Couch und auch Panem auf der Couch. Mhm. Wir gucken uns jetzt ein bisschen auf so einer Metaebene an, warum wir uns eigentlich so für dystopische Geschichten interessieren und was da den Reiz so ausmacht.
Ja, spannend.
Ja, wie ist denn so deine Beziehung zu dystopischen Geschichten?
Lieb ich. Willst du mehr wissen?
Ja, vielleicht ein bisschen mehr als das.
Also ich lese sehr gerne und sehr viele Dystopien, würde ich sagen. Wobei mir jetzt ad hoc gar nicht so viele einfallen. Aber viele auch so Sci-Fi-Romane sind ja letzten Endes auf Dystopien basierend. Zum Beispiel habe ich letztens Mickey 7 gelesen. Da gibt es einen Film auch zu von dem Regisseur von Parasite genau. Und das habe ich zuletzt gelesen und das basiert ja letzten Endes auch sozusagen auf einem Krieg, der quasi die Erde zerstört, warum die dann in den Weltraum auswandert. Und das finde ich immer sehr spannend. Letzten Endes finde ich, viele Dystopien ähneln sich strukturell doch auch in gewisser Hinsicht. Wobei Panem ja eher auch ein bisschen, es gibt ja Dystopien, die auf der realen Welt basieren, die in die Zukunft gespult ist sozusagen. Das ist ja bei Panem jetzt nicht so sehr so. Das ist ja schon eine andere Struktur, als jetzt unsere Gesellschaftsstruktur hat.
Ja, also ich weiß, was du meinst, aber man könnte ja schon auch überlegen, ob das einfach irgendwie, weiß ich nicht, 200 Jahre in der Zukunft sein soll, wo es irgendwie sehr, sehr viele verschiedene Entwicklungen gab, dass man da dann irgendwie sehr davon abgekommen ist, wie das heute so funktioniert. Also ja, es ist ja nicht irgendwie, dass die Regeln, zum Beispiel physikalische Regeln dort anders
sind
oder so.
Das
also könnte schon, oder so. Genau, es könnte schon auf unserer Erde so stattfinden.
Genau, aber dafür ist es halt technologisch nicht fortgeschritten genug, dass es in 200 Jahren spielt. Ich finde, das ist schon eine Parallelwelt. Ja. Eine Parallelwelt im Vergleich jetzt zu zum Beispiel Mickey 7 oder sowas, wo es ja real um unsere Erde geht in x Jahren, x ja. 100 Jahren. Wie stehst denn du zu Dystopien? Anscheinend interessiert dich das ja, sonst hättest du es ja als Thema nicht ausgewählt.
Ja, ich mochte die auch immer gerne. Ich habe auch schon als Kind wahrscheinlich nicht, aber als Jugendliche auch gerne so dystopische Romane gelesen. Hab mich dafür so die Klassiker interessiert, also so zum Beispiel 1984 oder Brave New World.
Ja.
Die fand ich auch toll, sehr deprimierend, aber toll.
Ja.
Und gleichzeitig auch so diese neuere Welle an dystopischen Geschichten, wo es ja schon konzeptuell meistens ein bisschen anders läuft. Also das ist häufig, also bei diesen ersten eher klassischen Dystopien, da waren ja meistens irgendwie männliche Protagonisten, die an diesen dystopischen Regimes dann gescheitert sind. Und die gibt es bestimmt auch, aber also ich kenne eher jetzt die neueren dystopischen Romane, wo es schon immer eher so eine hoffnungsvolle Komponente hat, wo es auch häufig eine weibliche Protagonistin ist, die eine Art von Systemveränderung auch anstößt.
Was
in eine positive Richtung.
Was meinst du jetzt, außer Attribute von Panem, was fällt dir da jetzt ein?
Also ich denk da zum Beispiel an das sind jeweils Buchreihen von Veronica Roth. Auf Englisch heißt das Divergent, ich glaube auf Deutsch.
Divergent und bla bla bla, genau.
Genau, und auf Deutsch heißt es, glaube ich, Die Bestimmung, also der erste Band.
Ist irgendwie nicht so ein cooler Name.
Nee. Da habe ich auch damals die Bücher gelesen und da gibt es ja auch Filme zu, die so lala sind.
Das ist halt sehr amerikanisch, finde ich, die Filme.
Ja.
Habe ich auch mal reingeschaut, aber die fand ich auch ein bisschen zu actionig.
Also ich fand ich mochte das als Jugendliche, das Buch sehr gerne. Ich weiß nicht, ob ich es immer noch jetzt gut finden würde, aber den damals wahrgenommenen Charme dieses Buches habe ich da jetzt nicht mehr wahrgenommen.
Ja, wobei die Filme ja auch, glaube ich, also bei mir zumindest war das so, dass die Filme so viel später kamen, dass ich vielleicht auch nicht mehr so in diesem Jugendbuch Ding, das so
vielleicht
sehr gehypt habe.
Obwohl ich immer noch super gerne die Tribute von Panem gucke.
Ja, das sind auch wirklich ganz andere Filme. Also auch, ich finde, das sind ja wirklich hochqualitative Filme, die auch sehr viel auf Stimmung Wert legen, während ich finde, die Divergent-Trilogie, das ist ja wirklich so ein Action-Film-Trilogie.
Ja, eigentlich schon, ne? wird auch nicht. Also ich meine, ich finde die Schauspielerin, die Protagonistin da spielt, die ist einfach eine sehr gute Schauspielerin, aber ansonsten wird da jetzt auch nicht so viel Wert darauf gelegt. Also wie zum Beispiel im Buch, wo man dann diese Leute und die verschiedenen Gedanken, Gefühle und Entwicklungsprozesse, die diese Menschen da durchgegangen sind, irgendwie halt mitbekommen hat, was in dem Film halt so gar nicht präsent ist.
Ja.
Die wirken halt relativ eindimensional.
Ja, aber genau. Gut.
Wir machen hier keine Filmkritik. Und dann auch diese Reihe von Scott Westerfield, Ugly Pretty Special.
Das da sagt wurde mir gar nichts.
Echt, das habe ich auch richtig gerne gelesen damals. Und da wurde gerade Ugly auch, also gerade, ich glaube vor zwei Jahren vielleicht, auf Netflix verfilmt. Mm. Und zwar ganz, ganz furchtbar.
Okay.
Das war nicht ganz schrecklich.
Okay, ich dachte, das ist eine Empfehlung. Okay.
Nee, leider nicht.
Okay, spannend.
Aber das sind alles rein, also gut, also halt jetzt mit Tribut von Panem 3, die auch, glaube ich, alle relativ erfolgreich waren. Es waren weibliche Protagonistinnen und da war viel so dieser Aspekt von Hoffnung und Veränderung und sich einbringen und auch so Zusammenarbeit und solche Aspekte. Also so ein bisschen anderer Fokus, als es zum Beispiel bei 1984 und Brave New World war.
Wer mir noch einfällt jetzt, was ich letzter Zeit gelesen habe, ist von Christina Dalcher, Vox und die hat noch ein anderes, Q. Das sind ja auch zwei so dystopische Romane, die auch relativ gehypt in den USA waren. Bei Vox geht es darum, dass Frauen nicht mehr sprechen dürfen und nur noch 100 Wörter am Tag sagen dürfen, genau. Und das wurde meines Erachtens auch verfilmt. Genau, das sind auch Dystopien mit Frauen in den Hauptrollen.
Ja, ja, und ich denke auch gerade an Die Gabe.
Ja,
das
genau.
War ja also ein Buch und das wurde ja auch, ich glaube, sogar als Serie auf, ich glaube, Amazon Prime oder so verfilmt. Die Serie habe ich nicht gesehen, aber das Buch fand ich auch ganz cool.
Weil das ist ja auch wieder eine Parallel, also das ist ja wieder, ne, wie bei Tribute von Panem, ein bisschen so eine Parallelwelt, weil die, das ist ja nicht so besonders wissenschaftlich
in
der realen Welt gegründet.
Da ist ja die Idee, dass Frauen so eine, eben die Gabe, wie der Titel auch schon sagt, entwickeln, wo sie elektrische Impulse, ja, weil sie nicht nutzen können. Sie haben da irgendwie, da ist ein Organ, da gibt es eine Art von Mutation und sie können die nutzen, um sich zu wehren und werden dann dadurch zum starken Geschlecht. Und die Machtverhältnisse ändern sich halt massivst. Und man könnte ja meinen, ja, das ist doch keine Dystopie, aber es wird dann schon noch relativ dystopisch.
Ja.
Genau. Und ich kam da so ein bisschen drauf, also ich hatte da schon häufiger mal drüber nachgedacht, also was da unser weil ich eben auch selber gerne das gucke und lese und ich mich dann auch manchmal gefragt habe, warum eigentlich, ist eigentlich auch komisch, sich irgendwie die ganze Zeit mit irgendwie auch ziemlich bedrohlichen und teilweise ja auch sehr deprimierenden Szenarien, wie unsere Welt so aussehen kann, zu beschäftigen. Also gerade bei diesen wirklich grunddystopischen, die auch nicht diesen Aspekt von Hoffnung haben, ist das ja schon auch etwas, was sehr deprimierend ist. Also ich weiß noch, dass, also 1984 habe ich mehrfach gelesen und fand es jedes Mal total beeindruckend, aber auch ein bisschen verstörend und auch eher belastend.
Ja. Na, das ist schon wirklich ein relativ deprimierendes Buch auf jeden Fall, ja.
Und Brave New World ja auch.
Brave New World fand ich nicht ganz so deprimierend, weil irgendwie die Stimmung ist nicht ganz so.
Aber das fand trist. Ich gerade deprimierend. Da geht es ja um diese Oberflächlichkeit und dieses. Ich kann mich gar nicht mehr so ganz genau erinnern. Aber das fand ich auch deprimierend. Mhm. Aber ja gut, 1984 war einfach auch richtig schlimm.
Während so diese neueren, über die wir uns danach jetzt unterhalten haben, da geht es ja auch wirklich auch um diesen Action-Aspekt und sowas, ne? Also um dieses, die Handlungsplot, der sich da so entspinnt. Und das ist einfach ja spannend zu lesen, unabhängig von dem dystopischen Hintergrund.
Mhm. Was glaubst du, was den Reiz so für dich ausmacht?
Also ich bin mir gerade ein bisschen unsicher, ob ich nicht einfach so, ich mochte sehr als Jugendliche sehr gern einfach längere Buchreihen, also Trilogien zum Beispiel, wo sich Handlungen fortlaufend entwickeln. Und ich würde sagen, jetzt zum Beispiel ist in meiner Wahrnehmung zufällig gehört, da gehören ja die Hunger Games dazu und dieses Divergent-Zeug gehört da dazu. Und das mochte ich einfach von der Charakterentwicklung gerne. Ich weiß gar nicht, ob ich dieses Dystopische dahinter so spannend fand. Ich finde oft spannend, wenn auch in, sag ich mal so, Sci-Fi- oder Fantasy-Romanen einfach parallele Gesellschaftsstrukturen beschrieben werden, die, egal ob die jetzt quasi auf der Realität basieren oder nicht, weil ich das mag, in so eine andere gesellschaftsstrukturelle Welt einzutauchen. Und ich würde sagen, dass das für mich vorwiegend der Reiz auch von Dystopien war und nicht unbedingt, dass das unsere Zukunft sein könnte. Würde ich jetzt so vom Bauch heraus erstmal sagen. Aber wenn wir weiter darüber sprechen, vielleicht habe ich noch andere Gedanken dazu.
Aber hast du da, wenn du da noch so ein bisschen weitergehst, was glaubst du, was so an dieser Andersartigkeit dieser Strukturen dann den Reiz spezifisch ausgemacht hat?
Na, ich finde, es ist oft, deswegen glaube ich, ist dieses Trilogiekonzept dann oft sehr passend, weil ich den Eindruck habe, dadurch elaborieren Autorinnen und Autoren mehr ein ganzes System und nicht nur die Entwicklung von einer Person in einem bestehenden System. Das finde ich einfach interessant. So, da ist mehr Raum für Neues, für Aufregendes, für Unbekanntes, was man so explorieren kann.
Okay, ja, vielleicht, ich werde einfach so ein paar Dinge auch noch im Laufe benennen. Vielleicht findest du dich ja auch in ein paar Dingen wieder. Also ich habe unter anderem, also bin ich auch so auf dieses Thema gekommen. Zum einen, wie gesagt, weil ich mich ja damit schon auch früh beschäftigt habe, da immer schon auch so ein Faible für hatte. Und zum anderen habe ich ja auch ein Faible für Podcasts. Und da bei dem Podcast NDR Talk, das Gespräch, da gab es ein Interview mit einer Politikwissenschaftlerin und einer Sci-Fi-Expertin. Finde ich auch eine gute,
geiler Job.
Gute Kombination. Yeah. Die Frau heißt Isabel Herrmann und das fand ich ganz spannend. Die hat sich nämlich genau damit auch auseinandergesetzt. Also auch so mit dem spezifischen Thema Dystopien in dem großen Thema Sci-Fi. Mhm. Und die hat sich auch damit auseinandergesetzt, weil es eben so seit den Nullerjahren da eben so einen gewissen Boom gibt in der Präsenz von dystopischen Geschichten in unserer Popkultur. Und sie dann eben auch meinte, und das stimmt ja auch, und das findet man auch in anderen Quellen, also dass dystopische Geschichten so als Spiegel aktueller gesellschaftlicher und kollektiver Themen eben auch zu verstehen sind. Auf jeden Fall in vielen Fällen. Also es geht häufig, also kann man gut anhand der dystopischen Geschichten aus jeweiligen Zeiten verstehen, welche kollektiven Ängste auch da eine Rolle gespielt haben.
Das macht voll Sinn, ja.
Und da gibt es eben so Themenbereiche, die sich immer mal wiederholen, aber natürlich hat das auch einfach was mit den jeweiligen zeitgenössischen Veränderungen zu tun.
Ja.
Das ist zum Beispiel, das fand ich ganz spannend, es gab jetzt auch in den letzten Jahren einige Dystopien, die so in Richtung Umwelt- und Klimakrise gehen, obwohl es das ja auch schon länger gibt. Da habe ich nämlich auch zum Beispiel an A Handmaid's Tale gedacht, weil das ist ja vor allen Dingen so eine antifeministische Dystopie, eine sehr, sehr gruselige. Das ist ja auch ein Buch und eine sehr erfolgreiche Serie dann auch gewesen. Und gleichzeitig ist da ja auch neben dieser antifeministischen Prozesse und neben den neokonservativen Entwicklungen und dieser Erstarkung dieser Menschen, die auch so eigentlich so eine Theokratie haben wollen, also so eine Herrschaft der Religion. Also da geht es ja eher so, die hat ja auch da so ein bisschen ihre Sorgen und Ängste in Bezug auf die amerikanischen Evangelikalen verarbeitet. Gibt es eben auch so diesen Aspekt, dass ja auch die Frauen größtenteils nicht mehr in der Lage sind, Kinder zu gebären, unfruchtbar geworden sind aufgrund von Zerstörungen, aufgrund von irgendwelchen Giften. Das ist nicht so ganz, glaube ich, elaboriert, aber es ist auf jeden Fall so, wir haben diesen Planeten zerstört und jetzt merken wir, wir können auch nicht mehr so gut funktionieren. Mhm. Genau, das war ja auch so ein Aspekt davon. Mhm. Und sie hat da zum Beispiel ihre Ängste in Bezug auf Gewalt gegenüber Frauen, strukturelle Gewalt gegenüber Frauen, dass die wieder erstarkt, auch im Zuge von eben einem Erstarken von so konservativen Strömungen und auch zusammen mit Umweltthemen verarbeitet.
Ja, also ich finde auch, es gibt viele, die an so Umweltthemen zumindest anknüpfen, ne, wo das nicht spezifisch unbedingt das Thema ist, aber die oft mit ein Thema ist, gerade jetzt, wenn es um so Sci-Fi-Bücher geht, wo es um die Erde verlassen geht und Expansion in den Weltraum, da geht es ja auch oft darum, ne? Die Erde ist ruiniert und deswegen muss das geschehen. Ich habe jetzt gerade nochmal, während du gesprochen hast, auch ein bisschen drüber nachgedacht, wie es bei den Hunger Games zum Beispiel ist und weil ich finde, es gibt ja schon eine Parallele auch zu der Divergent-Trilogie, weil da geht es ja eher um so gesellschaftliche Spaltung oder und Untergruppierung und so totalitäre Strukturen, in denen du keine Durchlässigkeit mehr hast in andere Bereiche. Das ist ja bei beiden ein bisschen ähnlich, wobei es bei Divergent ja schon die Möglichkeit gibt, zu wechseln.
Einmal,
na genau. Aber es gibt ja eine gewisse Durchlässigkeit an diesem Punkt und die Unterdrückung ist auch nicht ganz so total, wie es jetzt bei den Hunger Games ist und auch nicht so sehr von nicht so direkt von oben nach unten. Das wird ja erst im Zuge der Trilogie ein bisschen klarer, ne? Dass es auch so eine Unterdrückung gibt, die am Anfang ist es ja vermeintlich in sich ein gerechtes, ein semi-gerechtes System, dass die Menschen ihren Eigenschaften entsprechend zugeordnet werden. Das heißt, die machen zumindest den Anschein einer sinnvollen Gesellschaftsstruktur. Das ist ja bei den Tributen von Panem einfach gar nicht der Fall. Die tun ja auch nicht so, als wäre das irgendwie gut. Das ist einfach ganz klar eine Unterdrückung für eine herrschende Klasse, damit die davon profitieren. Aber das Thema finde ich schon, ne, ist ja letzten Endes ähnlich, weil Menschen ja in so Gruppen eingeordnet werden, die dann nicht mehr, die sie nicht mehr verlassen können.
Ja, also irgendwie ja, aber bei die Bestimmung Divergent ist das ja eher so, also auch auf jeden Fall ein wichtiges Thema, aber dahinter steht ja auch nochmal so ein weiteres typisches Thema beim bei dystopischen Geschichten, so diese biomedizinischen Weiterentwicklungen und Forschungsethik und sowas. Das ist ja auch ein Thema, was ganz häufig auftritt in Dystopien. Und da war das ja so, dass die genetisch verändert haben, weil sie der Meinung war, oh, damit ist die Welt besser. Also auch so ein bisschen so, der Mensch spielt irgendwie Gott und mischt sich ein in ganz tiefe biologische Prozesse. Und das ist ja auch häufig eine Fragestellung, der sich Dystopien so zuwenden, also dass diese biomedizinischen Fragen im Sinne von zum Beispiel Selbstoptimierung oder Kontrolle über Leben und Tod oder da gab es zum Beispiel auch, habe ich nochmal in meiner Recherche, da gab es zum Beispiel eine Dystopie, ein Jugendroman, wo sie dann das Mördergen in Anführungsstrichen identifiziert haben und dann alle Leute getestet haben und alle, die dieses in Anführungsstrichen Mördergen hatten, wurden in Camps geschickt und was das dann für Effekte hat. Also so.
Ja, da gab es ganz viele, also auch, da gibt es ja auch viele so pränatale Genmodifizierung, ne? Von Mark Ellsberg gab es da sowas, wo es um dieses CRISPR-Cas? Diese
DNA-Manipulation.
Genau.
Heißt das so? CRISPR-Schere, irgendwie sowas.
Ja, genau.
Oh, ich weiß es nicht.
Das sind ja auch wieder so, ne, Biomedizin und pränatal da irgendwie einzugreifen, um dann Genmaterial zu verändern, um dann Menschen zu erschaffen, die vermeintlich perfekt sind, bla bla bla. Ja, da gibt es ja schon sehr viele Bücher zu. Ja.
Und ansonsten so typische Themen sind Überwachung, Kontrolle, das hatten wir ja auch, so versus Autonomie. Auch es geht häufig immer mal so um das Thema so Güterverteilung und Umgang mit Ressourcen. Mhm. Das hätten wir ja auch bei Tribute von Panem, also was wir auch beim letzten Mal hatten, so dieses Thema übermäßiger Konsumismus und solche Dinge, Ungerechtigkeiten diesbezüglich, dann eben Umwelt- und Klimaschutz hatte ich ja schon, genau, und Forschungsethik, biomedizinische Fragestellungen, aber auch sowas wie zum Beispiel Terror, politische Umbrüche, technologische Entwicklung allgemein, Pandemien, Kriege.
AI.
Genau, so. Das ist etwas, was es jetzt natürlich noch nicht so, obwohl doch gibt es ja, aber das gibt es schon lange, stimmt. Ich meine, konkreter, dass es jetzt nicht mehr nur dystopisch ist, sondern auch ein bisschen dystopische Realität ist jetzt neu. Aber,
genau, aber dass es darüber Bücher gibt, das ist schon sehr, sehr lange so.
Eine Art, also wahrscheinlich dann eine andere Art von Intelligenz, also künstlicher Intelligenz, wie man sich die halt vorgestellt hat, dass es das noch gar nicht gab. Denkst du an einen Film oder Buch? Also mir fällt jetzt tatsächlich nichts.
Also mir wurde mal, letztens habe ich dieses Gespräch geführt und da hat diese Person ein Buch genannt, das habe ich wieder vergessen. Aber ich weiß, dass es zum Beispiel so eine Trilogie auch gibt. Loop heißt der erste Band, dieser relativ neu und da geht es auch um so die Übernahme von AI letzten Endes. Genau, aber es gibt auf jeden Fall auch schon seit den 60ern Bücher und Filme, die KI mit beinhalten und auch die Machtübernahme durch KI.
Mir fällt jetzt auch noch was ein, so der Film, der hieß AI, irgendwas künstliche, glaube ich, wirklich einfach spezifisch AI, Artificial Intelligence, der war von Steven Spielberg, das war, glaube ich, in den Nullerjahren oder so, mit Haley Joel Osment als kleiner, süßer Roboter mit künstlicher Intelligenz und auch da ging es ganz viel um so, ja, auch so technologische, ethische Fragen, also haben die dann ein Bewusstsein, können die Liebe verspüren, solche Sachen gab es ja viel auch.
Okay, aber das ist ja auch zum Beispiel das Thema von Ex Machina oder so, ne? Ja. Auch ein sehr guter Film. Also ich glaube, das ist aber keine Dystopie in dem Sinne dann, ne? Wenn du das initial, als du das gefragt hast, habe ich schon eher an so, sag ich mal, gesamtgesellschaftliche Dystopien gedacht und Ex Machina, wo es ja eher darum geht, dass eine Person quasi eine KI in einem humanoiden Roboter integriert, da geht es ja tatsächlich nicht so um die Auswirkungen dessen. Wenn man das fortführt, dann könnte das zu einer Dystopie werden, aber das sind für mich dann keine Dystopien.
Genau, da geht es dann meistens eher um so kollektive Themen, strukturelle
genau.
Themen. Und dann eben den individuellen Effekten auf die Menschen, die in diesen Systemen leben, aber eben nicht einzelne Geschichten, die irgendwie sehr abgerückt sind von der restlichen Realität der Welt. Ja, und die Frau Herrmann hat dann zum Beispiel auch, also sie hat dann auch gemeint, dass Dystopien eben auch Indikatoren dafür sein können, was für kollektive Ängste so bestehen, aber auch was für aktuelle Verarbeitungs- und Auseinandersetzungsprozesse so in Gesellschaften gerade so ablaufen. Und dass es eben im besten Falle eben auch so eine Einladung für Überlegungen sein kann, wie können wir das denn zum Beispiel anders machen? Also auch so wie, wohin führen vielleicht gewisse Dinge? Oder wenn wir da mal wirklich uns so ganz dezidiert mit Entwicklung auseinandersetzen und die mal halt künstlerisch auf die Spitze treiben, wie ist dann meine Perspektive darauf? Möchte ich mich vielleicht dann anders positionieren? Ja. Bin ich da vielleicht kritisch oder finde das schwierig, moralisch gesehen?
Also das finde ich einen sehr wichtigen Aspekt. Ich glaube, das arbeitet Christina Deitscher in ihrem Roman sehr gut raus, weil es nämlich immer quasi fußt in der Realität, wie wir sie jetzt haben, so ungefähr, und dann halt ein bisschen, es ein bisschen konservativ immer wird, und dann werden diese Prozesse, wo sie selber dann halt so die Protagonistin immer sagt, das wäre vor 30 Jahren für sie undenkbar gewesen, dass die dann einfach auf die Spitze getrieben werden, zum Beispiel von Evangelikanern in den USA oder auch von diesem, eben von diesem, wir wollen irgendwie Kinder nach Bedarf fördern, das dann dazu führt, dass halt Kinder, die halt nicht einen hohen IQ haben, zum Beispiel auf andere Schulen geschickt werden, und das mündet dann in so, will ich jetzt gar nicht spoilern, aber das sind ja auch auf die Spitze getriebene Ideen, die ja jetzt auch einfach schon existieren.
Ja.
Und das finde ich interessant.
Ja, das, weil man da blickt, wird der Blick halt einfach auch so schärfer, ne?
Ja.
Also manchmal, wenn sich Dinge so langsam und sanft entwickeln, und dann kriegt man das gar nicht so mit, und dann sieht man das mal überspitzt, wie, wohin das auch führen kann. Und wenn man das mal konsequent zu Ende denken würde und das dann wirklich auch immer weiter auch um sich greifen würde, für was für krasse, also was für krasse Effekte das dann auch hätte. Und da kann man sich dann viel besser auch mit dieser moralischen Ebene auseinandersetzen, wenn man es halt dann so ganz klar vor Augen hat, wie das zugespitzt aussieht.
Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt mit der Moral. Ich glaube, bei manchen Sachen ist man sich dessen vielleicht gar nicht so bewusst. Ich habe letztens, heute sind wir sehr in der Literatur drin, aber letztens von der Mareike Kaiser zum Beispiel auch einen Artikel darüber gelesen, dass ja zum Beispiel Hausaufgaben eigentlich soziale Ungerechtigkeit sind, ne? Und wenn es, weil ja Hausaufgaben, Begleitung, wie sie heutzutage teilweise gefordert wird, ja nur Eltern leisten können, die sowohl die finanziellen als auch die zeitlichen Ressourcen haben, ihren Kindern, und die Wissensressourcen,
ihren Kindern zu helfen.
Genau. Ja. Und dann denkt man, ja gut, aber da guckt man ja nicht aufs große Ganze und sagt, ja, aber Hausaufgaben an sich, da denkt man ja nicht drüber nach, ob das, was das moralisch, gesellschaftlich eigentlich bedeutet. Ne? Und wenn man das auf die Spitze treiben würde und darüber jetzt eine Dystopie schreiben würde über Hausaufgaben.
Hausaufgaben-Dystopie.
Über Schulförderung im weitesten Sinne, ja, über Klassensysteme in der Schule, ja, dann kriegt man da vielleicht auch, so wie du gesagt hast, irgendwie nochmal ein klareres Bild davor, was davon, was da eigentlich für strukturelle Ungerechtigkeiten in diesem System jetzt schon drin sind, ne?
Und es ist halt nicht mehr so diffus dann, so etwas, was man, naja, so ist das nun mal.
So,
und
ist das,
halt
das
so genau. Schlimm ist das ja jetzt auch nicht. Irgendwie ungerecht ist die Welt immer so ein bisschen so, wenn man dann mal versteht, welche Mechanismen einfach dahinter stehen. Dadurch, dass wir sie eben überspitzen, dann kann man sich dann nochmal vielleicht ein bisschen ehrlicher auch damit auseinandersetzen und auch mal ein bisschen emotionaler sich auch da drauf einlassen.
Ja.
Und vielleicht ich reiße nochmal kurz die zwei weitere Punkte von der Frau Herrmann ab, und dann gucken wir uns noch ein bisschen spezifischer auch psychologische Aspekte und Mechanismen an, weil sie da auch vieles anspricht, aber eben eher aus so einer wissenschaftlichen, politikwissenschaftlichen Perspektive und nicht aus einer psychologischen natürlich, weil sie keine Psychologin ist. Aber also es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wie ist unsere Welt auch so aufgestellt. Also es gab ja auch mal zwischendurch, oder es gibt ja immer noch zu einem gewissen Grad, so diese Welle der Superheldenfilme, die man ja auch so ein bisschen, also die sie auch so ein bisschen inhaltlich da so dagegen stellt, weil das ja häufig da in dem Fall so ist, dass es so eine Heldenfigur ist. Es gibt meistens irgendwie eine einfache Lösung, also verhältnismäßig einfach innerhalb dieser teilweise skurrilen Welt, die Ordnung dieser Welt wieder herzustellen, wieder zurückzukehren zum Status quo. Und wir brauchen eben nur diese eine starke Figur, und die schafft es dann halt.
Ja.
Aber das ist eben, dass wir in heutigen Zeiten einfach mit einer sehr komplexen Welt konfrontiert sind und da eben so diese einfachen Lösungen uns einfach auch nicht so die Befriedigung bringen, die uns da präsentiert wird, und dass wir uns eben auch mit komplexen Themen auseinandersetzen möchten irgendwie, und da uns dann eben Sci-Fi und eben Dystopien spezifisch so gedankliche Welten zur Verfügung stellen, wo wir uns eben aus einer sicheren Perspektive mit diesen verschiedenen Themen auseinandersetzen können und eben auch neue gesellschaftliche Möglichkeiten erforschen können, so ein bisschen wie in der Simulation, in der sicheren Fantasie. Und sie hat dann zum Beispiel auch noch mehr so den Fokus auch gesetzt, was Dystopien im Sinne von Antidystopien auch für einen Beitrag leisten können für eine positive Entwicklung der Menschheit. Also das, also im Sinne von einer Antidystopie heißt dann eben, dass man zwar widrige Umstände darstellt, aber eben eher der Fokus dann darauf ist, wie wird damit umgegangen. Mhm. Also es gibt den Aspekt der aktiven Mitgestaltung, kollektive und auch vor allen Dingen solidarische Prozesse dann irgendwie dargestellt werden. Zusammenarbeit mit Gemeinschaft oder auch so das Thema soziale, wirtschaftliche oder auch wissenschaftliche Innovationen in einem moralischen Kontext. Und da eben dann eher so ein Lösungsfokus besteht, dass man da so ein gemeinschaftliche, vielleicht auch ein bisschen fürsorglichere Strukturen gemeinsam aufbaut.
Mhm.
Dass das eben auch inspirieren kann, eben mehr so auf Realutopien zu setzen oder auch da zu gestalten. Und dass das eben vielleicht auch so ein kleiner Motivator sein kann. Also sie hat so, ich fand das ganz interessant, sie hat da so dieses Beispiel des Preppings gebracht. Also dass ja viele Menschen sich total überfordert fühlen von dieser Komplexität und auch sehr verängstigt sind und eben dann in diesen Individualismus gehen und sich irgendwelche Bunker anschaffen und irgendwelche Nahrungsmittelhorten und Wasseraufbereitungspillen und solche Sachen. Und dass man das ja schon auch irgendwie, also dass das ja auch der Ausdruck ist von real existierenden Ängsten und auch Unsicherheiten und wir auch wirklich nicht so wissen, wie es weitergeht, sich das natürlich dann so sehr extrem dort auswirkt, aber man das ja auch, also wie sie das so genannt hat, als im Sinne von einem solidarischen Preppen dann auch ausbauen könnte. Im Sinne von, ja, wir können ja auch solidarischen Katastrophenschutz aufbauen. Wir können auch solidarisch uns irgendwie gemeinschaftliche Schutzräume schaffen, wie die dann aussehen, ob das wirklich ein Bunker sein muss oder theoretische und auch praktische Schutzräume. Aber diesen Impuls, diese Bedürfnisse in etwas Konstruktives und solidarisch-gemeinschaftliches umwandeln, das fand ich ganz spannend. Und dass eben dann Dystopien oder eben dann diese Antidystopien, die einen eben nicht zurücklassen und dass man denkt, oh Gott, ist ja alles ganz schrecklich und was soll man da überhaupt machen, eben da auch so Impulse setzen können. Hast du dazu irgendwelche Gedanken?
Also zum Prepping, das finde ich schon lange, also einfach irgendwie so von der Perspektive ein bisschen komisch, dass ich mich jetzt so, gerade jetzt so Super-Prepper, ja, dann bereite ich mich auf so eine Apokalypse vor und dann ist meine Vision, sind alle anderen tot, aber ich lebe noch und das ist dann erstrebenswert, weiß ich nicht so genau. Also dann sich so krass in so einem Bunker auch so alles so einzurichten, dann ist ja wirklich nur noch das pure Überleben das Ziel und da muss ich immer an dieses Station 11 Buch denken von der Emily St. John Mandel, die ja auch, wo es ja auch unter diesem Motto steht, Survival is insufficient, also das pure Überleben, das ist nicht ausreichend. Es geht immer noch darum, dass wir zum Beispiel eine Solidargemeinschaft sind, dass wir halt als Menschen soziale Wesen sind, dass wir Bedürfnisse haben, die auch über das pure Überleben hinausgehen. Und insofern finde ich Preppen immer so ein bisschen, ich weiß nicht, was ist das für ein Bild von einem Menschen, was man da hat, ne? Das ist mein Gedanke zum Preppen.
Ja, warte, lass mich mal ganz kurz also ich denke, dass bei manchen wird das so die Haltung sein. Aber ich denke, bei vielen, ich hatte mal irgendwann so eine Doku über Prepper geschaut und da war es viel so, dass die sich vorbereiten wollen für so Übergangsphasen, wo alles zusammenbricht. Also nicht alle sind tot, sondern Systeme brechen zusammen, Ressourcen, die wir sonst für selbstverständlich erachten, sind nicht mehr verfügbar. Alle Menschen, also viele, die meisten Menschen leben noch, aber wir sind halt nicht mehr in der Lage, auf die Ressourcen zuzugreifen, die es sonst sogar.
Voll, und aber trotzdem. Und dann, alle deine Nachbarn haben dann quasi, also, weißt du, haben halt Hunger und du hast dich in deinem Kellerchen so eingerichtet, dass du halt Essen für 3 Jahre hast. Und dann gibst du nichts ab oder was ist dann die Idee? Also,
immer noch fragwürdig
damit ist. Damit man überlebt, darf man ja nichts abgeben eigentlich. Ne? Also das ist ja das Ziel des Prepps, ist ja für mich, die Versorgung zu gewährleisten oder für mich und meine Familie. Und dann kommen meine, oder Menschen, die ich liebe und sagen, kannst du mir was abgeben, weil ich habe nämlich nicht gepreppt. Und dann sage ich nein.
Hättest du mal drüber nachdenken.
Ja, aber das finde ich halt so den Gedanken, den ich nicht so ganz nachvollziehen kann, weil ich finde, die Idee wäre ja dann, alle müssten das machen, um so eine Übergangsphase zu gewährleisten. Das empfiehlt ja zum Teil auch, dass der Katastrophenschutz in Deutschland gewisse Nahrungsmittel vorrätig zu haben und bla bla bla. Ne? Ja. Aber diese Superprepper, die haben ja dann nur für sich gedacht und das ist ja so.
Ich denke, das ist halt wieder so ein Ding, Abregelung. In Krisenphasen, in Zeiten der Unsicherheit und Ungewissheit immer wieder passiert. So dieses Verlieren im Klein-Klein, das ist ja auch so das, was, was man zum Beispiel im Rahmen der Klimakrise immer wieder beobachtet, dass Leute sich halt zurückziehen, so in ihre eigene Häuslichkeit, da mehr Fokus drauf legen, weil sie von der Komplexität von Krisengeschehen einfach überfordert sind und dann sagen, okay, das habe ich unter Kontrolle und dann mache ich das.
Ja, aber ich finde, das Prepping ist ein gutes Beispiel, dass man da für sich denkt, okay, das macht ja voll Sinn für mich, das zu machen, aber wenn man es moralisch betrachtet oder auch vielleicht sich überspitzt betrachten würde, dass es dann erst sich offenbart, vielleicht wie, was das eigentlich für ein Blick auf unsere Gesellschaft auch ist, dieses individuelle Preppen, ne?
Ja.
Das ist ja, der Impuls ist ja erstmal nachvollziehbar, sich um sein eigenes Wohl da auch zu kümmern und vorzubereiten und sowas. Genau. Und das andere, was ich gedacht habe, um mal wieder weg vom Preppen zu gehen, ist so, dass ich das spannend fand, was du über Superhelden gesagt hast, weil ich dann auch nochmal überlegt habe, gerade bei jetzt, wenn ich nochmal auf die Tribute von Panem und Divergent zurückgehe, da geht es ja tatsächlich auch darum, es gibt eine Galionsfigur letzten Endes und es gibt drunter liegend aber auch eine Rebellionsströmung, eine Revolution, die sehr viele Menschen beinhaltet.
Ja, es gibt immer eine Gemeinschaft.
Genau, und das ist ja wirklich im Vergleich zu Superhelden ein ganz anderes Konstrukt sozusagen, ne?
Ja, das Einzige, was da gibt, ist dann vielleicht mal ein Zusammenschluss von verschiedensten Superhelden, die aber auch dann immer ihre eigenen Bereiche haben und die auch nicht wirklich...
Du meinst die Avengers zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel.
Ja.
Ja. Zu vielen Sachen, die sie da gesagt hat, habe ich auch so ein paar psychologische Aspekte gefunden. Also wir haben ja jetzt so erarbeitet, also es gibt da dystopische Geschichten, die sich mit vielen verschiedenen so Metathemen auseinandersetzen, Ängsten, Moral, Menschlichkeit, also so ganz große Themen. Und dass diese Geschichten eben so ein sicherer Experimentierraum auch sein können, sich damit auseinanderzustellen, damit auseinanderzusetzen. Eine der psychologischen Perspektiven ist eben auch, dass es tatsächlich so ist, dass wir auch das Auseinandersetzen mit dystopischen Geschichten auch so als Simulation für uns nutzen können. Also unser Gehirn funktioniert ja ganz viel in Simulationen. Es gibt da auch so also die sogenannte Threat Simulation Theory, die sich mehr auf, also zum Beispiel auch auf Träume bezieht. Mhm. Also dass wir uns mit bestehenden Ängsten und Unsicherheiten eben zum Beispiel in unseren Träumen auseinandersetzen und die wie so einmal durchexerzieren in einem Raum, der ja für uns an sich sicher ist, aber wir emotional und so von unserer Wahrnehmung her uns ja total darauf einlassen. Mhm. Ich meine, Träume können ja wirklich sehr, sehr intensiv sein. Mhm. Und trotzdem sind wir in Sicherheit, können das Ganze aber in Gedanken einmal durchspielen und auch so emotional einmal durchfühlen. Und da, dass also die Idee ist, dass das Gehirn versucht, uns da auch ein bisschen zu wappnen. Also, dass das so ein Versuch ist, in so einen adaptiven Umgang mit Ängsten zu gehen, das einmal so vorzubereiten und durchzuleben. Und sich mit, also ein dystopisches Buch durchzulesen oder einen Film über eine Dystopie zu gucken, ist natürlich ein bisschen was anderes als ein Traum. Aber es ist ja auch etwas, wo wir uns auf jeden Fall nicht so motorisch, wie das im Traum ist, aber auf einer emotionalen Ebene ja schon auch zum gewissen Grad drauf einlassen und wirklich auch mitschwingen und nochmal ganz anders, als würden wir jetzt irgendwie so theoretisch einfach nur im Gespräch darüber sprechen, so ja, stimmt, biomedizinische Fragen, schwierig. Sondern wir sehen das und wir sehen das auf die Spitze getrieben und das macht was mit uns. Und dass wir dann eben auch das so wie zu unserer eigenen emotionalen Regulation auch nutzen können. Und da gibt es auch so Ähnlichkeiten zu zum Beispiel, warum wir Menschen uns auch mit Horror auseinandersetzen. Also ich meine, manche nicht, du zum Beispiel ja nicht.
Ja, ja.
Ich ganz gerne mal, kommt drauf an, welche Art von Horror, auf jeden Fall nichts, wo einfach nur Menschen abgeschlachtet werden. Aber wenn es eine kluge Geschichte ist und trotzdem gruselig, finde ich das schon ganz gut.
Das finde ich aber auch, da bin ich mit dir. Also kluge, konzipierte Geschichten, die ein bisschen gruselig sind, mag ich auch gerne.
Aber schon richtig Horror, meine
ich. Ja, auch als Bücher, als Filme kann ich das halt nicht gucken. Ach so. Ich lese ja Horrorbücher manchmal. Ich habe ja auch Stephen King zum Beispiel gelesen und so zum Teil. Das sind ja auch Horrorbücher oder auch andere. Finde ich manchmal ein bisschen weird, was die da als Horror, also was das Horrorelement ist. Aber das finde ich interessant und ich denke, das wäre auf jeden Fall eine eigene Folge nochmal wert.
Auf jeden Fall, das können wir uns dann auch nochmal anschauen. Aber weil diese, genau darauf kam ich so ein bisschen auf die Überlappung, die es da gegebenenfalls auch gibt, weil was ich mir angeschaut hatte zu der Threat Simulation Theory, das bezog sich mehr auf Horror-Inhalte als auf dystopische, aber das lässt sich sicherlich auch zum gewissen Grad übertragen. Und was ich auch ganz spannend fand in dem Kontext, was ich noch, gelesen habe, dass das da eben auch so ein bisschen mit dem Thema Angstlust nach Balint Überlappung gibt. Ich weiß nicht, sagt dir das was?
Ich habe letztens eine Doku über Horror geschaut.
Ah, okay.
weil ich ja Horrorfilme selber nicht schaue, aber ich schaue mir Dokus darüber an.
Das ist eine zwiespältige Gefühlslage, also dass wir aus einer bedrückenden Angstphase selbst und oder auch ihrem erfolgreichen Überstehen, dem Bewältigen davon, sowas, so ein lustvolles Erlebnis erwächst daraus. Mhm. Weil wir eben so die Erfahrung machen, dass wir uns dem stellen und es überwinden und es irgendwie auch so dieses, allein dieses Zuwenden von angstvollen Inhalten offensichtlich schon für uns etwas Lustvolles hat, was eben auch gegebenenfalls damit zu tun hat, es gibt da auch Studien zu der sogenannten Morbid Curiosity, also unserer morbiden Neugier, dass wir uns auch generell lieber tendenziell bedrohlichen, verstörenden Inhalten zuwenden, wenn man uns die Wahl gibt, als neutralen. Mhm. Und da kann man eben auch so drüber reden, ist es halt eben, mit welchen Motiven hat das vielleicht zu tun, also dass wir uns mit schwierigen Themen auseinandersetzen wollen, weil es eben auch wichtig ist, die zu verstehen, um sich selber zu schützen, also zum Beispiel so Themen wie Gefahr, Tod oder andere, also extreme Verhaltensweisen. Und dass es wie wieder so was Vorbereitendes hat, etwas Regulierendes haben kann. Und wir einfach eben auch, das war auch so ein Begriff, der da genannt wurde, so der ästhetischen Ambivalenz, dass wir zu uns einerseits irgendwie auch abgestoßen fühlen von viel, also Gewalt, von bedrohlichen, verstörenden Inhalten, aber gleichzeitig uns auch irgendwie davon angezogen fühlen. Mhm. Und dass das eben auch ein wichtiger Aspekt ist von Dystopien, diese Ambivalenz irgendwie zu halten. Also das war dann auch etwas, was zum Beispiel in verschiedenen Quellen kritisiert wurde, wenn zum Beispiel Dystopien dann zu anziehend sind. Also wenn das dann also so fast schon so ein bisschen ästhetisiert wird, Gewalt, Terror, diese totalitäre Ordnung, die da manchmal entsteht, und dass dann so diese satirische, kritische, dieses Potenzial, was eine Dystopie haben sollte und ja auch irgendwie haben muss, damit diese Balance gehalten wird, damit dann auch verloren geht. Das fand ich ganz interessant als Gedankengang.
Wobei mir jetzt gar nichts einfällt, wo ich das Gefühl habe, dass das so ist.
Also da wurden Filme genannt, die ich nicht kannte, an die ich mich jetzt leider auch nicht mehr erinnern kann, okay. wo das dann so ein ästhetischer Genuss gewesen sein soll, zum Beispiel diesen dystopischen Film zu schauen, dass man sich da also vielleicht gar nicht dann auf diese kritische Ebene, dieses, okay, um welche moralischen Themen geht's da und auch gar nicht in dieses Regulatorische reinkommt, weil man einfach eher wieder mehr in dieser passiven, konsumistischen Haltung ist, so aus das Hübsch. Aber, was ja auch okay ist, aber es ist eben die Frage, was ist dein Motiv dabei? Möchtest du einfach eine spannende, hübsche Geschichte erzählen oder möchtest du, dass es was auslöst im Menschen?
Also ich dachte, das Problem ist eher, dass dann Dystopien zu hübsch aufgezeichnet werden und man sich nicht mehr denkt, oh, das ist irgendwie eine Dystopie und das ist schlecht, sondern dass man denkt, aber dafür sieht es sehr schön aus und dann ist es ja vielleicht nicht so schlimm und dass das eine Bedrohung ist, weil ich meine, dieses konsumistisch-passive, das ist ja auch jetzt bei einem eher actionlastigen, dystopischen Film so, weißt du, da denke ich ja auch vielleicht jetzt nicht so doll drüber nach, was heißt das jetzt für unsere Gesellschaft oder sowas, wie jetzt bei 1984 oder sowas, 1984.
Ja, also ich würde das gar nicht, das war jetzt gar nicht, vielleicht klang das so wertend, aber es war nicht wertend gemeint. Mhm. Also so nach Mutter, dann bist du halt mehr in dieser konsumierenden Haltung, dann guckst du halt einen Film, was auch total legitim ist. Aber wenn du eben dieses Potenzial nutzen möchtest, was Dystopien und dystopische, antidystopische Geschichten so haben, dann ist das eben ungünstig.
Ja.
Und das, oder das, wie erreicht es uns, auf welcher Ebene erreicht es uns und dementsprechend, was da auch die Idee ist oder was vielleicht auch irgendwie Potenzial für Entwicklung, für das Hinterfragen von Geschichten angeht, ist es eben günstig, wenn das eben sich so die Balance hält zwischen diesem sich abgestoßen fühlen und sich aber trotzdem irgendwie fasziniert sein davon.
Ja.
Genauso ist es wahrscheinlich schwierig, wenn man sich die ganze Zeit nur abgestoßen fühlt.
Ja.
Dann hat man einfach keinen Bock drauf.
Ja, das stimmt. Ja, genau. Man muss ja irgendwie auch, deswegen gibt es ja auch meistens ProtagonistInnen, mit denen man sich dann, die ja diese rebellische Funktion erfüllen, die gegen das System sind in irgendeiner Form oder irgendwie anecken, ne, mit denen man sich identifizieren kann oder die auch dadurch einen Leidensdruck haben.
Ja. Und so als Quintessenz kann man dann vielleicht so sehen, so Dystopien funktionieren besonders gut, wenn sie auf irgendeiner Ebene so mit tieferen psychologischen Ängsten auch diese so sichtbar machen und gleichzeitig aber auch so eine sichere Distanz dazu bieten, um sich eben auch darauf einzulassen, dass man nicht überfordert ist, sie aber trotzdem irgendwie zu einer Auseinandersetzung einladen und auch so eine erste, wenn wir da wieder im Thema so Simulation sind, auch eine erste, also so was Vorbereitendes haben können. Und wir leben ja auch in Zeiten, wo es auch so als kollektives Thema sehr präsent ist, so eine Ungewissheit in Bezug auf die Zukunft, auch so ein Gefühl von Kontrollverlust und dass da eben auch viele Ängste und so eine Sehnsucht nach Gewissheit eben auch vorhanden ist bei vielen Menschen. Und das ist dann diese Konstruktion von potenziellen Zukunftsvisionen eben auch so ein bisschen wie so ein Wegweiser für die Zukunft auch bieten kann. So sollten wir es vielleicht nicht machen, aber auf die Aspekte sollten wir vielleicht mehr achten. Und wenn wir jetzt diesen Weg noch weiter bis ins Extreme gehen, dann kann ich mir das jetzt anhand dieser Geschichte vielleicht irgendwie mal vorstellen, was für Kosten das hat. Also, dass das eben sowas geben sein kann, was uns ein bisschen das Gefühl von Kontrolle zurückgibt. Ein bisschen.
Ja.
Und was ich mir auch noch so gestellt habe, die Frage ist so, warum es gerade in den letzten Jahren, so seit den Nullern, sehr präsent ist, so dieses Thema, auch viel in der Jugendliteratur. Hast du da Ideen, Vorstellungen?
Also ich weiß nicht, ob das ein bisschen Überschneidungen hat, vielleicht mit unserer allerersten Podcast-Folge, warum Harry Potter auch so ein Hype war. Ich glaube, es ist schon aus meiner Sicht das ganze die Medienaufbereitung drumherum ja relevant. Also wie sind Bücher zugänglich? Das ist ja sehr gestiegen, ne? So auch in Bibliotheken und sowas, aber auch durch Social Media, welche Bücher werden empfohlen, wer liest was, das hat man ja viel mehr im Blick. Und auch, ne, wie wird das verfilmt? Das ist ja auch nochmal eine mediale Aufbereitung dann. Ich denke, dass das schon eine große Rolle spielt. Aber es ist ja auch, dieses ganze BookTok-Ding ist ja auch relativ neu. Und das betrifft ja auch vor allem junge Erwachsene, Jugendliche, die ja dadurch wieder mehr lesen, wenn ich mich nicht irre, ja?
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das ein wichtiger Aspekt davon ist, dass es auch einfach mehr miteinander geteilt wird, mehr ausgetauscht wird, dann auch die Begeisterung mehr wachsen kann und dann vielleicht auch einfach verbreiteter wird und das ja einfach so Themen sind, die junge Menschen einfach auch viel beschäftigen, so wie will ich sein in diesen Strukturen, in dieser Gesellschaft, wie bringe ich mich ein, wogegen möchte ich kämpfen.
Weil ich habe nämlich gerade gedacht, so die Bücher jetzt so von der Jugend meiner Eltern oder ne, also meiner Tante zum Beispiel, die hat ja viel so Hani und Nani, Trotzkopf, das sind ja eher noch früher zum Teil, ne? Also so, sag ich mal, 30er bis 70er, diese Generation der Kinder, das ist eine sehr lange Zeit, die haben ja eher vielleicht auch so, oder Enid Blyton, ne? Also das sind ja schon eher so Themen, die damit ja gar nicht so viel zu tun haben, eher so heile Welt-Themen sind, so Schabernack im Internat und sowas, ne? Das ist ja schon ein Wandel zu dem, was jetzt gelesen wird. Da geht es ja auch viel um Freundschaft, finde ich. Also da geht es ja schon auch viel um Solidargemeinschaften letzten Endes, ne? Diese Internatskultur oder Dolly oder wie das andere hieß da. Gab es ja auch so eine ganze Serie über die. Da geht es ja viel um Mädchen, die jugendlich sind und dabei aber ganz unschuldigen Herzens Freundschaften schließen und ein bisschen Schabernack machen, aber immer moralisch gut sind. Gott, muss schon mal, das ist eigentlich auch spannend, dass das so ein Hype war damals, so lange. Yeah. Auch Trotzkopf hast du ja auch gelesen, ne?
Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall den Film gesehen oder die Serie
geguckt. Ja, gut, dass es eine Serie gibt, okay.
Das, ja, das war, da war ich noch klein, das weiß ich.
Aber das heißt, es gibt ja schon irgendwie eine Veränderung von dem, was damals konsumiert wurde, zu dem, was heute konsumiert wird. Weil ich würde jetzt sagen, die Generation, also meine Oma und so die nachfolgende Generation, die haben eher nicht sowas gelesen.
Ja, aber es ist ja auch die Frage, inwieweit das dann wieder vielleicht zu deren Zeit dann auch passt, dass es eher in Richtung die Motive, die Bedürfnisse eher in Richtung Eskapismus in Richtung heile Sicherheit, Welt. Heile Welt,
stimmt schon, ja.
Gemeinschaftlichkeit ging, weil die ja auch einfach ganz schreckliche Zeiten hinter sich hatten.
Ja, es kann gut sein.
Und sich danach wahrscheinlich eher gesehnt haben, als sich mit den nächsten schrecklichen Dingen auseinanderzusetzen. Und
dass wir jetzt aus einer Phase von langer Stabilität kommen.
Und merken, dass diese Stabilität langsam ins Wanken gerät.
Genau, und uns deswegen darauf vorbereiten. Das finde ich einen sehr, sehr logischen Punkt.
Ja. Und dass es ja auch häufig so eine Botschaft ist, auf jeden Fall von diesen neueren dystopischen Romanen, vor allen Dingen in der Jugendliteratur, dass es so selbst unter den schlimmsten Bedingungen noch irgendeine Art von Handlungsspielraum gibt. Also da ist ja auch häufig so das Thema Widerstand oder auch so einzelne moralische Entscheidungen. Das hatten wir ja auch ganz viel durch Kenntnis oder so kleine Akte der Menschlichkeit, wie zum Beispiel, als es sich dem Mädchen dazugewandt hat im Rahmen der Hungerspiele, wo sie solidarisch mit ihr war, fürsorglich mit ihr war, liebevoll war und dass das eben auch etwas ist, wo wir vielleicht, ne, wo auch so wieder das Thema so Hoffnung auch in schwierigen Zeiten auch wirken kann. Ja, ist so ein bisschen die Frage, was ist so, unser Fazit zu Dystopien, weil ich fand es irgendwie ganz spannend, weil ich hab Dystopien auch immer eher einfach als, also entweder als etwas sehr Unterhaltsames, Eskapistisches, Unproblematisches erlebt, was ja auch immer noch so stimmt. Es ist einfach, es ist auch so was Spannendes, Lustvolles, aber auch so diese beiden anderen Aspekte, so dieses, dass es auch so was Entlastendes und Erkenntnisförderndes ist, dass, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, denke ich, dass das nämlich zum Beispiel auch Aspekte davon waren, die mich so fasziniert haben. Ich mochte vor allen Dingen gerne so diese Dystopien, wo es in Richtung so biomedizinische Forschungsdinge, gerade auch bei Filmen fand ich das. Mir fällt jetzt leider ein Film, den ich ganz toll fand, mit Jude Law und Ethan Hawke nicht ein. Den fand ich auch, das war auch so ein dystopischer Film, da ging es auch um solche Fragen. Das fand ich immer super spannend, aber ich denke, dass das jetzt, wenn ich, also seit meiner Reflexion diesbezüglich, denke ich, dass das eben auch was damit zu tun hat, dass ich wahrscheinlich finde, dass das insgesamt wichtige Fragen sind und einfach auch spannende Fragen und so die Frage, wie soll das denn mal weitergehen und was ist ein moralischer, sinnvoller Umgang damit? Wo sollten dem Ganzen vielleicht auch irgendwie Grenzen gesetzt werden, um Menschen zu schützen oder diesen Planeten zu schützen? Und das finde ich ganz spannend, diesen Aspekt dann noch so zu ergänzen in der Betrachtung von Dystopien.
Finde ich auch, vor allem, weil es ja so, das bedeutet, ne, man kann sich auch lustvoll, ne, ohne das so schwer zu machen, mit diesen Themen auseinandersetzen. Gerade Jugendliche, die sich jetzt viel, die mehr so solche Bücher jetzt auch lesen, dass es auch möglich ist, auf so eine Art und Weise sich Themen zu nähern, wie was bedeutet ein totalitäres Regime, was ist, ne, was heißt eine Solidargemeinschaft, wie funktioniert irgendwie eine Revolution, was bedeutet das für die Menschen, die involviert sind und sowas, ne? Dass man nicht nur im GK-Unterricht so die Definition runterleiern muss.
Genau, sondern dass man das in so einem spannenden Kontext macht, wo man sich richtig reinfühlen, reindenken kann, sich vielleicht auch identifizieren kann mit den Hauptfiguren und damit das dann ganz anders erlebbar wird und trotzdem das auch ein schöner Prozess sein kann, sich damit auseinanderzusetzen und eben nicht trocken und langweilig, wie manche Kinder das vielleicht so in der Schule erleben. Hatte ich irgendwann noch so die Frage gelesen, die fand ich ganz spannend, ist die Frage, ob wir die beantworten können, so zum Schluss, aber die Frage, macht uns das Lesen von Dystopien empathisch oder abgestumpfter?
Ich würde sagen empathischer. Aber auch, weil ja generell es viele Studien gibt, die sagen, Romane zu lesen macht den Menschen empathischer und Dystopien sind ja Versionen von Romanen, in denen wir uns in ProtagonistInnen reinfühlen, die einer anderen Lebensrealität ausgesetzt sind. Also die Dystopien, die ich kenne zumindest, da geht es ja immer um eine Person, die in diesem System eben, wie ich vorhin gesagt habe, eher aneckt oder die auch damit nicht zufrieden ist und wo man sich ja eher in diese Warte auch rein versetzt, wie das ist. Und ich würde sagen, das macht auf jeden Fall empathischer.
Ich glaube, ich würde da so zustimmen.
Weil ich finde eben, was abstumpft, ist ja zum Beispiel Nachrichten zu konsumieren und Leid zu sehen, was nie so richtig, ne, wo ich das nie so fühlbar für mich ist. Weil das einfach, was weiß ich, es sind 40 Menschen ertrunken. Das ist für mich, das sind für mich keine Menschen, zu denen ich einen Bezug habe. Und deswegen finde ich, das ist der Wert von Dystopien, ja eine Person rauszugreifen aus dieser Dystopie, die und deren Leid erlebbar zu machen. Und das macht uns ja eben gerade nicht abgestumpft dem gegenüber.
Ich finde, das ist ein sehr schönes Fazit zum Ende.
Das freut mich.
Dann würde ich sagen, schließen wir das Thema für heute mal ab und hoffen, ihr fandet es interessant und gebt uns dazu doch gerne eine Rückmeldung oder bewertet uns mit gerne vielen Sternen.
Ja.
Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Genau, ihr hört uns beim nächsten Mal. Bis dahin.